Heute möchte ich dir was zum Gefangenendilemma erläutern. Das Gefangenendilemma hatte ich schon angekündigt in einer der letzten Folgen und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt lernen wir was zum Gefangenendilemma. Stell dir zwei Menschen vor. Beide wissen, wenn sie zusammenarbeiten, gewinnen beide. Aber jeder denkt gleichzeitig, wenn ich den anderen austrickse, dann gewinne ich noch mehr. Und genau dadurch passiert etwas Paradoxes. Am Ende verlieren beide. Und das nennt man Gefangenendilemma. Es gehört zu den bekanntesten Modellen der Spieltheorie und zeigt einen der zentralen Konflikte unseres Lebens. Der Konflikt zwischen Eigeninteresse und Kooperation. Das Gefangenendilemma beschreibt eine Situation, in der zwei rational handelnde Personen zwischen Kooperation und Verrat entscheiden müssen. Obwohl Zusammenarbeit für beide besser wäre, führt das individuelle Interesse oft dazu, dass beide nicht kooperieren. Und das zentrale Paradox lautet, rationales Verhalten für den Einzelnen führt zu einem schlechteren Ergebnis für alle. Ja, und das klassische Beispiel, das könnt ihr überall lesen und hören und es variiert letztendlich von der Story. Zwei Verdächtige werden getrennt voneinander verhört. Also Beispiel, zwei Menschen rauben eine Bank aus und sie sind auf der Flucht und sie verstecken die Kleidung, die sie über ihre normale Kleidung gezogen hatten und sie verstecken das, womit sie sich vermummt haben und sie verstecken auch das Geld, das sie geraubt haben und rennen dann eben weiter und irgendwann werden sie aufgegriffen und siehe da, sie haben vergessen, ihre Waffen zu verstecken. Ja, und jetzt ist es eben so, dass die Polizei so einen gewissen Verdacht hat und sagt, für die Waffen habt ihr definitiv schon mal ein Jahr Haft, das ihr bekommt. Jetzt werden die beiden separiert und die haben letztendlich zwei Optionen. Sie kooperieren untereinander, also sie schweigen durch kooperatives Verhalten oder sie verraten die andere Person. Das nennt sich zu defektieren. Naja, und jetzt wird denen halt gesagt, naja, pass auf, wenn du gestehst, dann kommst du frei oder bekommst nur eine ganz geringe Haftstrafe und der andere kommt 9 Jahre in den Knast. Wenn der andere gesteht, dann kommt der frei oder hat eine ganz geringe Strafe und du bekommst 9 Jahre Haft. Das Dumme ist nur, wenn beide gestehen, bekommen beide 5 Jahre Haft. Also heißt, die Kooperation, das Schweigen, wenn beide schweigen, sprechen wir nur über ein Jahr in Verbindung mit dem Waffenbesitz. Jetzt ist es aber eben so, dass für jeden Einzelnen Verrat rational hilfreicher ist. Denn sie bekommen nur eine super geringe Strafe oder sind sogar frei und der andere bekommt halt eben die hohe Strafe und deswegen macht es irgendwo Sinn, sich egoistisch zu verhalten und zu defektieren. Nur das Problem ist, wenn sich beide nach dieser Ratio verhalten, dann bekommen beide 5 Jahre statt einem Jahr Haft, weil ja beide defektieren. Und das nennt sich das Nash-Gleichgewicht und eine Situation, in der niemand eben alleine besser werden kann, obwohl das Ergebnis schlecht ist. Und die psychologische Kernfrage des Gefangenendilemma lautet letztlich, was passiert, wenn Vertrauen fehlt? Und dann passiert fast immer Misstrauen, Thema Absicherung, Thema defensive Entscheidungen. Und genau das zerstört eben Kooperation. Misstrauen, Absicherung und defensive Entscheidungen zerstört Kooperation. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Nehmen wir mal Klimawandel. Alle Staaten profitieren davon, CO2 zu reduzieren. Aber jedes Land denkt, wenn wir reduzieren, aber andere nicht, dann verlieren wir wirtschaftlich. Also reduzieren viele zu wenig. Ergebnis? Alle verlieren langfristig. Nächstes Beispiel. Rüstungswettläufe. Zwei Staaten könnten abrüsten, aber jeder denkt, na, wenn der andere aufrüstet und wir nicht, dann sind wir schwächer. Also rüsten alle auf. Ergebnis? Mehr Kosten, mehr Risiko, keine Sicherheit. Wobei man hier noch den Aspekt natürlich der Wehrhaftigkeit mit einbeziehen darf. Weiteres Beispiel, Social-Media-Algorithmen. Alle Plattformen wissen, und das wisst ihr auch, mehr Empörung bedeutet mehr Aufmerksamkeit. Jede Plattform denkt also, wenn wir weniger polarisieren, aber andere nicht, verlieren wir Nutzer. Also verstärken alle die Polarisierung. Ergebnis? Alle Plattformen gewinnen kurzfristig, die Gesellschaft verliert langfristig. Denkt mal drüber nach. Impfungen. Viele profitieren von einer hohen Impfquote, Aber Einzelne denken, wenn alle anderen sich impfen lassen, muss ich es nicht. Wenn zu viele so denken, bricht der Herdenschutz zusammen, der sogenannte Herdenschutz. Habt ihr bestimmt schon mal gehört vor ein paar Jahren. Weiteres Beispiel aus den Unternehmen. Zum Beispiel das Thema Preiswettbewerb. Zwei Unternehmen können die Preise natürlich stabil halten oder senken. Wenn beide stabil bleiben, haben beide hohe Gewinne. Wenn einer senkt, gewinnt er Marktanteile, also senken beide, wir haben Preiskampf. Und dieses Verhalten wurde zum Beispiel oft auch bei großen Marken beschrieben, wie zum Beispiel Coca-Cola und Pepsi. Marketing-Wettrüsten ist auch cool. Beide Unternehmen könnten weniger Werbung machen, aber jeder denkt, wenn ich mehr Werbung mache als andere, dann gewinne ich. Also geben beide mehr aus. Ergebnis, die Kosten steigen, aber die Marktanteile bleiben gleich. Denkt auch hier mal drüber nach. Thema Ad-Werbung. Es gibt ganze Marketingagenturen, die dieses Prinzip fahren und am Ende vom Tag gewinnt Meta oder ähnliche und die anderen verlieren. Und am Ende muss es der Kunde letztendlich tragen oder das Unternehmen geht den Bach runter. Lose-lose nennt sich das. Boni-Systeme in Unternehmen ist auch cool. Zwei Abteilungen könnten zum Beispiel Wissen teilen oder Wissen zurückhalten. Das Thema haben wir auch in Organisationsthematiken, Organisationsentwicklungen, die ich begleite, was das Thema Ausscheiden aus Altersgründen angeht. Das Thema Generationenwechsel. Teile ich mein Wissen, aber dann bin ich vielleicht nicht mehr was wert und verliere meinen Job. Und deswegen halte ich Wissen zurück. Das Problem ist nur, dadurch verliert das Unternehmen, also müssen Anreize geschaffen werden, Wissen zu teilen. Denn wenn einer das Wissen teilt und der andere nicht, bekommt der zweite den Bonus und wenn keiner Wissen teilt und die Jungen dadurch nicht schnell schlauer werden, geht das Unternehmen den Bach runter. Bis hin zu Lieferketten. Lieferant und Kunde könnten ja langfristig kooperieren, aber beide versuchen kurzfristig Preise zu drücken und Risiken zu verschieben. Ergebnis: Misstrauen, geringe Innovation, höhere Kosten. In Beziehungen kann auch das Gefangenendilemma bestehen. Zum Beispiel, zwei Partner könnten offen kommunizieren oder defensiv sein. Wenn beide offen sind, entsteht Nähe. Wenn einer offen ist und der andere nicht, entsteht Verletzung. Also schützen sich beide und das Ergebnis lautet Distanz. Ja, aber wie kommen wir jetzt raus? Und die Spieltheorie hat dafür mehrere Lösungen entdeckt. Zum Beispiel, das eine ist Wiederholung. Wenn Menschen sich öfter begegnen, verändert sich das Spiel. Dann lohnt sich Kooperation. Warum? Weil Verrat dann ja bestraft werden kann. Und das ist auch der Unterschied zwischen One-Shot-Gefangenen-Dilemmas. Ja, One-Shot-Gefangenen-Dilemmas bedeutet einfach, man sieht es nur einmal und da ist wichtig, sich abzusichern. Durch zum Beispiel Verifikationsregeln, ja, dass man eben schaut, gibt es jemanden, der ein Acht darauf haben kann, dass nicht gelogen wird. Abschreckung durch zum Beispiel hohe Vertragsstrafen oder eine Strategie der kleinen Schritte, ja, dass die Parteien sich einigen, lieber nur Schritt für Schritt in kleinen und damit natürlich weniger gefährlichen Schritten und auch gut überprüfbaren Schritten vorzugehen, anstatt direkt eine große Lösung anzustreben. Ja, das ist alles so bei One-Shot-Gefangenen-Dilemmas. Aber es gibt natürlich auch die Mehrrunden-Gefangenen-Dilemmas und da gilt bestrafen, hilft. Und da gibt es eine Strategie, die heißt Tit for Tat. Wenn man also die Voraussetzung der nicht so kommunikativen One-Shot-Games in Richtung Mehrrunden-Gefangenen-Dilemma verlässt, bei denen Lernen möglich ist und die Spielregeln selbst neu gestaltet werden können, dann wird die Strategiewahl zum Ergebnis sogenannter interdependenter Entscheidungen. Und das ist ziemlich cool, denn es gibt den sehr berühmten amerikanischen Politikwissenschaftler und Spieltheoretiker Robert Axelrod. Und er hat ein Buch geschrieben, Die Evolution der Kooperation. Und der konnte aufzeigen, dass Kooperation tatsächlich auch unter Wettbewerbern entstehen kann, wenn die Interaktion wiederholt durchgeführt werden und damit Zukunftsperspektiven strategisch bedeutsam werden. Und das ist super spannend und er hat auch diesen Satz geprägt. Unter geeigneten Umständen kann sich Kooperation auch zwischen Feinden entwickeln. Um die Bedingungen einer effektiven Strategie im sogenannten eben iterativen Gefangenendilemma, das Mehrrunden-Gefangenendilemma zu ermitteln, lud Axelrod führende Wissenschaftler seiner Zeit ein, mit ihrer bevorzugten Strategie an einem Turnier teilzunehmen, bei dem diese Strategien mehrfach jeder gegen jeden in 200 Runden Gefangenendilemma-Spielen ausprobiert wurden. Und nach diesem Turnier veröffentlichte Axelrod die Siegerstrategie und lud zu einem zweiten Turnier an. Und dazu wurden dann auch wiederum in Kenntnis der Siegerstrategie viele neue Strategien eingereicht und der Turniersieger des ersten Turniers konnte auch das zweite Turnier gewinnen. Die Gewinnerstrategie, das war eine der einfachsten im gesamten Turnier. Genau 4 Zeilen Programmcode. Und die hat sich dadurch ausgezeichnet, dass sie keinen einzigen Gegner im direkten Duell schlagen konnte, trotzdem aber auf das gesamte Turnier gesehen die meisten Punkte erreichte. Also quasi, the winner is a loser. Und das hat Thompson letztendlich auf den Punkt gebracht mit diesem Satz. Denn die Strategie war vom kanadischen Spieltheoretiker Anatole Rapoport und die hieß Tit for Tat. Und Tit for Tat habt ihr vielleicht schon mal gehört als Strategie und die bestand nur aus 2 Regeln. Beginne kooperativ, also schenke Vertrauen. Beginne kooperativ in der ersten Runde. Die 2. Regel lautet, spiele in jeder weiteren Runde das, was der andere Spieler in der Runde zuvor gespielt hat. Und diese Strategie, die konnte gegen kooperative Strategien die maximalen Kooperationsgewinne erzielen und gegen Ausbeutungsstrategien die eigenen Verluste begrenzen. Es ist also tatsächlich so, dass ich kooperativ starte. Ist die andere Person kooperativ, bleibe ich kooperativ. Ist die andere Person unkooperativ, bestrafe ich die Person, indem ich auch unkooperativ bin. Versteht die Person in der Folge, dass Kooperation besser ist und wertvoller und zu besseren Ergebnissen führt, bin ich auch wieder kooperativ und wir spielen das kooperative Spiel. In den Turnieren zeigte sich also der zentrale Erfolgsfaktor. Das wurde eben sehr, sehr schön von Axelrod formuliert in seinem Buch und er sagt, überraschenderweise gibt es eine einzige Eigenschaft, mit der relativ erfolgreiche von erfolglosen Teilnehmern unterschieden werden können. Diese Eigenschaft besteht darin, freundlich zu sein. Das heißt, nicht als Erster zu defektieren, also sich nicht als Erster unkooperativ zu verhalten. Mega spannend. Deswegen spielt eben auch Reputation eine wichtige Rolle im Gefangenendilemma. Wenn Menschen wissen, dass ihr Verhalten sichtbar ist, kooperieren sie häufiger. Deshalb funktionieren Bewertungen, Reputation und Markenvertrauen auch so gut. Bei Institutionen ist es so, Gesetze, Verträge und Normen reduzieren das Dilemma. Zum Beispiel Kartellrecht, internationale Abkommen, Unternehmensregeln. Das Gefangenendilemma zeigt also, Vertrauen ist eine wirtschaftliche Ressource. Organisationen mit Vertrauen innovieren schneller. Sie arbeiten effizienter und sie haben weniger Kontrolle nötig. Viele Verhandlungen scheitern genau daran, beide Seiten denken, wenn ich zu kooperativ bin, dann werde ich ausgenutzt. Also verhalten sich beide defensiv und das Ergebnis? Ein Win-Lose-Denken. Die Kunst guter Verhandler ist, das Spiel zu verändern, zum Beispiel durch Transparenz, gemeinsame Interessen, langfristige Perspektive, Beziehungen, Bedingungen. Und deshalb zeigt uns das Gefangenendilemma etwas sehr, sehr Menschliches. Nicht, dass Menschen egoistisch sind, sondern dass Menschen oft aus Angst vor Ausnutzung nicht kooperieren. Und deshalb ist Vertrauen kein naiver Wert. Es ist eine strategische Entscheidung. Bedeutet also, was zeigt uns das Gefangenendilemma? Und es gibt noch so viel mehr darüber zu erzählen, aber das soll es erstmal sein. Und vielleicht schießen wir mal ein Interview hinterher oder ein Vertiefer zum Gefangenendilemma. Individuell rationales Verhalten kann kollektiv schädlich sein. Kooperation bringt langfristig bessere Ergebnisse. Vertrauen, Wiederholung und Reputation fördern Kooperation. Und das ist das, was mir so wichtig ist, auch mitzugeben. Es macht Sinn, es macht absolut Sinn, Vertrauen zu schenken. Nicht naiv, aber gerade wenn man sich mehrfach über den Weg läuft. Und das ist ja auch klassisch bei Business-Beziehungen, bei Coaching-Beziehungen, bei organisationalen Beziehungen. Es ist wichtig, zum einen freundlich zu sein, aber auch, man könnte sagen, provozierbar zu sein. Kooperation wird im Gefangenendilemma erst dann lohnend, wenn die Alternative, kontinuierlich diese Ausbeutungsgewinne zu erzielen, nicht zur Verfügung steht. Und deshalb ist es unverzichtbar auf Ausbeutungsversuche mit Sanktionen zu antworten. Aber das ist die sogenannte Provozierbarkeit. Tit for Tat reagiert also auf jede Defektion mit einer eigenen Defektion. Nur nochmal, um es zu wiederholen. Und kooperiert erst dann wieder, wenn die Gegenseite zuerst zur Kooperation zurückgekehrt ist. Und das ist das Coole daran. Ihr könnt euch, wenn ihr das Vertrauen, die Kooperation geschenkt habt, an der Gegenseite orientieren. Und euch fallen garantiert etliche Situationen ein aus eurem eigenen Leben, in denen ihr ein Gefangenendilemma findet und erkennt. Es heißt, belohnt kooperatives Verhalten. Indem ihr kooperatives Verhalten belohnt, wird Kooperation verstärkt. Was bedeutet, in sozialen Gruppen, zum Beispiel Gesellschaften, erfüllt die Provozierbarkeit, also die Reaktion auf ausbeuterisches Verhalten, auch den Zweck, durch positive Generalprävention den Glauben der Gemeinschaft in die Normgeltung zu bestärken und damit eben defektierendes, nicht kooperatives Verhalten zu minimieren. Eins muss man ehrlicherweise jedoch sagen. Die Grenzen für kooperatives Verhalten liegen auch bei mehrrunden Gefangenendilemma in der letzten Runde. Das heißt, wenn wir wissen, es gibt keine Fortsetzung der Zusammenarbeit, keine zukünftige Perspektive des aufeinander Angewiesenseins, dann, und jetzt kommt ein schwieriger Satz, lohnt sich die Defektion, das Nicht-Kooperativ-Sein, denn die strategische Situation entspricht dann dem One-Shot-Gefangenen-Dilemma. Die Grenze ist, für mich, die Reputation. Denn nur weil ich egoistisch sein kann, heißt das nicht, dass es immer clever ist. Und das ist einfach wichtig zu erkennen. Es gibt ein Spannungsverhältnis zwischen Kooperation und Wettbewerb. Kooperation kann auch dann im Wettbewerb sogar unter Feinden entstehen, wenn es langfristige Perspektive gibt. Und dann ist das Ziel eben, die andere Seite zu überzeugen, dass Kooperation die beste Alternative ist. Wenn wir es jetzt nochmal auf Verhandlungen beziehen, dann erkennen wir in Verhandlungen das Negotiators-Dilemma, das Dilemma zwischen Wert schaffen und Wert verteilen, und erkennen, einige Verhandlungen haben hauptsächlich Verteilungscharakter und bieten nur geringe Möglichkeiten für gemeinsamen Nutzen, und andere Verhandlungen bieten dagegen ganz wesentliche Möglichkeiten für gemeinsamen Nutzen. Und ein Indiz dafür, dass das so ist, also das Indiz für kooperative Verhandlungen, die potenziell für Mehrwert stehen, das ist, wir haben viele Verhandlungsgegenstände, wir haben variable Transaktionskosten, wir haben längerfristige wichtige Beziehungen und einen umfassenden Austausch und Nutzung von Informationen. Ein Indiz wiederum für eher distributive Verhandlungen, also Verteilungsverhandlungen, ist zum Beispiel, wir haben nur einen Verhandlungsgegenstand, wir haben feste Transaktionskosten, wir haben auch kein Interesse an längerfristigen Beziehungen, die Informationen sind einseitig und die Verhandlungspartner zeigen nachhaltig keine Kooperationsbereitschaft. In jedem Fall ist es wichtig zu erforschen, hey, es könnte vielleicht einen Mehrwert geben und sich erst kooperativ zu zeigen. Deswegen haben wir hier eine absolute Parallele zum professionellen Verhandeln. Und ich freue mich, wenn diese Folge euch dabei unterstützt hat, das Ganze so zu verstehen, dass es euch gelingt, ab jetzt in eurem Alltag nach Gefangenendilemma zu suchen und zu reflektieren zu lernen. Macht es hier Sinn, kooperativ zu sein oder nicht kooperativ zu sein? Was sind die Konsequenzen, wenn ich nicht kooperativ bin, und ergibt das für mich wirklich, wirklich einen Sinn? Ich glaube daran, in den allermeisten Fällen ist die Kooperation vielleicht nicht sofort erfolgreich oder so erfolgreich wie der Egoismus, aber nachhaltiger und auf die Zukunft gerichtet die bessere Option. Habt noch eine schöne Restwoche.